Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Es ist Donnerstag und den Film, den wir heute schieben, der ist wirklich so passiert. In den Niederlanden. Dort ist nämlich heute einer der bekanntesten Kriminellen des Landes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Willem Holeder. Der war unter anderem an der Entführung des Heineken-Chefs in den 80er Jahren beteiligt, soll hinter 5 Auftragsmorden und einem Totschlag stecken. Seine Schwester Astrid hat ihn ausgeliefert. Sie hat Gespräche mitgeschnitten und Beweise gegen ihn im Prozess eingebracht. Sie reagiert heute so.
Sie hat mir am Telefon gesagt, dass sie große Erleichterung spürt. Sie hat mir aber auch gesagt, dass es kein Sieg für sie ist, dass er jetzt lebenslang bekommen hat, weil Willem Holeder ist ja immer noch ihr Bruder. Und man hat im Gespräch auch gehört, dass sie den Tränen nahe war. Also sie war schon sehr ergriffen.
Jean-Pierre Ziegler ist Journalist beim Spiegel, hat mit Astrid sprechen können und wird uns noch mehr Details aus diesem ganz speziellen Bruder-Schwester-Verhältnis erzählen. Außerdem sind wir heute in Chemnitz. Dort findet heute das Kosmos-Festival statt unter dem Motto Wir bleiben mehr. Sozusagen die Nachfolgeveranstaltung zu Wir sind mehr, dem Konzert gegen rechts letzten September. Bastian Brandau hat für uns die Stimmung vor Ort.
Und jetzt habe ich mich heute auch nachmittags wieder unterhalten mit solchen Leuten, die sich eben engagieren. Die haben gesagt, heute tut es natürlich auch gut, aber es ist wichtig, dass wir eben noch viel Arbeit vor uns haben. Also die wollen eher den Blick nach vorne richten und eben fragen, wie wollen wir zusammen leben? Das wird hier heute Abend ja auch ausdiskutiert. Und wie wollen wir damit umgehen mit Rechtsextremismus und Rassismus?
Tokotronic, Alligator und Herbert Grönemeyer auf der Bühne neben den ganzen Diskussionsrunden. Und ja, bald ist Schluss. Schluss mit 3G, dem Mobilfunkstandard der alten Generation. Nämlich dann, wenn 5G kommt. Was ihr tun könnt, wenn ihr immer noch auf 3G seid, auch das klären wir heute. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Ein Jahr sind sie her, die Ausschreitungen von Rechtsradikalen in Chemnitz, Hetzjagden auf Menschen mit Migrationshintergrund, Angriffe auf die Polizei, das alles, nachdem ein Mann auf dem Chemnitzer Stadtfest getötet wurde. Im September gab es dann ein großes Konzert gegen Fremdenfeindlichkeit unter dem Motto, wir sind mehr.
Es ist, glaube ich, auch wesentlich, dass wir hier uns darüber im Klaren sind, dass es hier nicht um Kampf links gegen rechts geht, sondern alles, was normalen Anstand hat, egal welcher politischen Couleur, stellt sich gegen einen Rechtsaußen-Mob, der übergriffig wird. Und es ist ganz wichtig, dass wir dieses Betragen stoppen, solange es noch ein Schneeball ist, und zerstören, bevor es zu einer Lawine wird, wie man so schön sagt.
Campino mit seinen Toten Hosen war damals mit dabei. Auch Feine Sahne Fischfilet aus Mecklenburg-Vorpommern, Trettmann selbst aus Chemnitz oder Felix Kummer mit seinen Jungs von Kraftklub.
Gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Faschismus und Homophobie und die verfickte AfD.
So explizit hat sie es auf der Bühne dann angehört. 65.000 Menschen haben damals dieses Zeichen mitgesetzt. Heute findet die zweite Auflage sozusagen dieses Treffens statt. Unter anderem mit Herbert Grönemeyer, mit Tokotronic und Alligator. Motto diesmal, wir bleiben mehr. Bastian Brandau ist für Deutschlandfunk Nova live vor Ort. Bastian, nimm uns mal mit in die Innenstadt, wo du gerade stehst. Was ist in Chemnitz heute los?
Ja, ich würde sagen, der Hauptunterschied ist, dass richtig viel los ist. Wenn ich hier an einem normalen Donnerstagabend stehen würde, würden hier ein paar Leute vorbeilaufen, vielleicht im Theater, wo was los wäre. Gegenüber würde der Supermarkt zumachen und dann wäre hier ziemlich ruhig. Heute Abend sind mehrere tausend Leute hier unterwegs und ich stehe an dieser Kreuzung, an dem Karl-Marx-Kopf. Man hört das vielleicht auch, hier sind mehrere Bühnen in der Nähe, wird Musik aufgelegt und hier ist eine Hip-Hop-Bühne, wo gerade umgebaut wird. Weiter hinten ist die große Bühne, wo gleich Tokotronic spielen soll und nachher Herbert Grönemeyer, ja, und es sind viele Leute unterwegs, gerade eine sehr schöne Szene. Hier wird Flunkyball gespielt mit Schuh anstatt eines Balls und dann fuhr gerade ein älterer Herr auf einem E-Bike vorbei, hat sich das ein paar Minuten angeguckt, den Kopf geschüttelt, ist weitergefahren. Also das ist so ein bisschen die Stimmung heute Abend hier.
Was würdest du sagen, eher so Festival. Ja, was ist für ein Publikum dort? Also ist das alles ein sehr friedliches Publikum oder geht es vielleicht schon so in so eine politische Richtung?
Naja, hier draußen, muss man sagen, sind jetzt vor allem viele junge Leute unterwegs, die jetzt auch so aussehen, als würden sie auf ein Festival gehen, Sonnenbrillen dominieren und Kopfschutz, weil genau, es war einfach noch sehr sonnig. Das Ganze ist ja schon den ganzen Nachmittag gewesen und heute Nachmittag war es auch sehr familiär, gab hier im Park eben auch so Aktionen für Kinder und auch jetzt kommen noch Familien mit Kindern, genauso wie Ältere, aber genau, es sind vor allem jüngere Menschen, die heute unterwegs sind, die an den Bühnen stehen, die an Ständen stehen und auch diskutieren, wobei genau, die Diskussionen, die es auch hier gibt, diese Diskussionsrunden, da habe ich jetzt noch nicht den Überblick, die finden teilweise erst statt und die finden halt auch ja, in geschlossenen Räumen statt. Mhm. eingeladen zu werden.
Lass uns noch mal ganz kurz über die Vorgeschichte sprechen. Diese Ausschreitung von rechts, sie kam ja damals nicht aus dem Nichts. Angefangen hat das alles mit dem Tod von Daniel H., der am Rande dieses Stadtfestes in Chemnitz am 26. August erstochen wurde. Es gab mehrere Tatverdächtige, beide mit Migrationshintergrund. Gegen einen läuft seit März der Prozess. Was für Erkenntnisse hat dieser Prozess bisher gebracht?
Ja, das Hauptproblem sozusagen an diesem Prozess ist, dass der Hauptverdächtige eben nicht gefasst wurde bisher, dass er auf der Flucht ist. Und das heißt, der Prozess wurde abgetrennt gegen einen Mitangeklagten. Und ja, die Erkenntnisse bisher sind vor allem, es war damals spät nachts, es war dunkel, es war viel Alkohol im Spiel, wohl auch Drogen. Und dann gab es Auseinandersetzungen und auf einmal lag jemand auf dem Boden, der dann später gestorben ist. Also aus diesem Prozess ist bisher nicht so viel herausgekommen, weil eben der Hauptverdächtige nicht da ist, sodass jetzt die Anwälte des jetzt Angeklagten auch mehrfach gefordert haben, den freizulassen und den Prozess einzustellen. Also von diesem Prozess wird so eine richtig große Erkenntnis nicht zu erwarten sein.
Schwierige Sache, leider. Wie ist dein Eindruck? Tut dieses Festival, das heute stattfindet, der Stadt gut oder reißt es eher alte Wunden nochmal auf?
Also die Situation hat sich so ein bisschen beruhigt. Ich weiß noch, wie ich damals hier war im September und die Leute gefragt habe, die eben auf diesem Konzert waren, die dann aus Chemnitz kamen, waren ja auch viele von woanders. Die haben gesagt, das tut so gut, das zu sehen nach diesen Tagen, Wochen dieser Hetze von rechts hier auf den Straßen, dass es eben auch anders geht. Wir haben die starken Botschaften vorhin gehört und jetzt habe ich mich heute auch nachmittags wieder unterhalten mit solchen Leuten, die sich eben engagieren. Die haben gesagt, heute tut es natürlich auch gut, aber es ist wichtig, dass wir eben noch viel Arbeit vor uns haben. Also die wollen eher den Blick nach vorne richten und eben fragen, wie wollen wir zusammen leben? Das wird hier heute Abend ja auch ausdiskutiert. Und wie wollen wir damit umgehen mit Rechtsextremismus und Rassismus hier in Chemnitz? Wie können wir uns dagegen engagieren? Eben nicht nur mit großen Aktionen wie heute, sondern eben so mit kleinen Schritten im täglichen Leben. Mhm. Das ist also das Fazit, was ich so ein bisschen von meiner Runde heute Nachmittag mitgenommen habe.
Das ist wahrscheinlich noch viel Arbeit. Kosmos Chemnitz, das ist der offizielle Festivaltitel. Das Motto lautet, wir bleiben mehr. Und unter diesem Motto treffen sich heute in Chemnitz tausende Menschen, die wieder ein Zeichen setzen wollen für mehr Miteinander und ein Zeichen gegen rechts. Bastian Brandau war das, unser Korrespondent live vor Ort.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Über Jahre hinweg sexuell missbraucht und dabei auch noch gefilmt. Der Missbrauchsfall von Lüchte wird seit einer Woche vor dem Landgericht Detmold verhandelt. Jetzt gibt es einen weiteren Tatverdächtigen. Die Polizei hat jetzt auch einen 57-Jährigen im Visier, der ebenfalls auf diesem Campingplatz eine Parzelle besessen hat. Auch gegen ihn ermittelt jetzt Polizei, Staatsanwaltschaft wegen schweren sexuellen Missbrauchs. Gegen zwei Männer läuft ja mittlerweile schon der Prozess. Sie haben die Taten direkt am ersten Verhandlungstag letzte Woche gestanden. Arne Hell aus dem WDR-Recherchepool verfolgt den Fall und das Verfahren für uns. Jetzt also ein neuer Verdächtiger. Wie ist die Polizei auf diesen Mann gekommen?
Also dieser Mann war für die Polizei kein Unbekannter, weil er nämlich vorher im Laufe der Ermittlungen schon mal befragt worden ist, da allerdings als Zeuge und nicht als Beschuldigter. Und nach dem, was wir wissen, haben ihn bisher von den Betroffenen, also den Kindern, die missbraucht worden sind, auch niemand benannt gehabt als Mittäter oder so. Das hat sich aber jetzt geändert, denn die Polizei hat selber gesagt, sie ist durch die Aussage eines Mädchens auf diesen Mann gekommen. Das heißt, es gibt ein Mädchen, was erst jetzt relativ spät befragt werden konnte, offenbar aus gesundheitlichen Gründen. Und dieses Mädchen hat eben diesen Mann, diesen 57-Jährigen, benannt, dass er sie eben auch missbraucht haben soll.
Gestern und heute hat die Polizei jetzt angeblich seine Parzelle auf diesem Campingplatz durchsucht. Weiß man da schon was, beziehungsweise ob sie was gefunden hat?
Nein, das weiß man noch nicht. Normalerweise laufen solche Durchsuchungen bei solchen Strafsachen dann auch so, man nimmt erstmal alles mit, was man hat und dann wertet man hinterher aus als Polizei. Das heißt, das wird jetzt wahrscheinlich einfach ein bisschen dauern, bis da irgendwie klar ist, sind da weitere Beweismittel gefunden worden, die irgendwie diese Beschuldigung dieses Mädchens erhärten könnten. Von daher, da wissen wir im Moment noch nicht, ob das jetzt die Vorwürfe gegen diesen Mann zusätzlich stützt oder ihn vielleicht eher entlastet.
Was von außen ein bisschen merkwürdig erscheint, ist, dass dieser Mann sich auf freiem Fuß befindet. Es wurde kein Haftbefehl erlassen. Ist das das normale Prozedere oder reichen eben die Indizien noch nicht?
Ich würde sagen, dadurch, dass es im Moment erst eine Aussage ist eines Mädchens, ist die Staatsanwaltschaft da erstmal zurückhaltend, weil so ein Haftbefehl, der richtet sich ja nicht danach, ob jemand ein Verbrechen möglicherweise begangen hat oder nicht, sondern ob er entweder die Gefahr besteht, dass er es nochmal begeht, dieses Verbrechen, also Wiederholungsgefahr. Das könnte man natürlich bei jemandem, der pädophil veranlagt ist, erstmal annehmen. Die anderen Angeklagten saßen ja auch lange jetzt in Untersuchungshaft. Das scheint man bei ihm aber sozusagen an dem Stadium noch nicht zu sein. Von daher ist es in dem Moment erstmal nicht ungewöhnlich, würde ich sagen. Interessant ist an der Stelle halt, dass man, wie gesagt, diesen Mann jetzt schon länger kannte von Polizeiseite. Man wusste, dass er da gelebt hat auf diesem Campingplatz, weil er nämlich, das sind auch unsere Informationen, sehr eng befreundet sein soll mit einem der Hauptangeklagten, die also schon die Taten gestanden haben. Mhm. Und das Besondere ist, dass über diesen Mann, gegen den jetzt neu ermittelt wird, tatsächlich auch nach unseren Informationen sehr viele Betroffene, also Kinder, überhaupt erst auf den Campingplatz gekommen sind. Also er hatte sozusagen den Kontakt und durch ihn sind diese Kinder letztlich dann auch bei einem der Hauptangeklagten gelandet.
Jetzt hast du uns ja gerade schon gesagt, Arne, dass die Ermittler diesen neuen Verdächtigen offenbar schon mal befragt haben, eben nicht als Verdächtigen, sondern als Zeuge. Damals hätten sich keine Hinweise ergeben, die eine Durchsuchung der Parzelle notwendig gemacht hätten, sagt zumindest auch NRW-Innenminister Reul. Wie beurteilst du das? Ist es eine weitere Panne in diesem Fall?
Nein, von der Panne würde ich an der Stelle jetzt noch nicht sprechen, weil wir konnten nachvollziehen in unseren Recherchen, dass die Polizei sich schon für diesen Mann interessiert hat. Die Vermutung lag ja auch direkt nahe. Ich meine, wenn die Kinder alle durch ihn überhaupt den Kontakt zu einem der Hauptangeklagten bekommen haben. Aber, wie gesagt, alle Kinder, die befragt worden sind und die die anderen beiden Männer ja auch massiv beschuldigt haben, haben diesen Mann, gegen den neu ermittelt wird, eben nicht beschuldigt. Und von daher würde ich an der Stelle jetzt nicht von einer Panne sprechen. Polizei und Staatsanwaltschaft, da müssen wir fair bleiben, müssen natürlich auch immer erstmal gucken, was gibt es für handfeste Belege. Und nur weil man sich kennt, ist das eben noch kein Beweis oder kein Beleg dafür, dass auch Taten verübt worden sind. Erst die Aussage des Mädchens jetzt scheint das geändert zu haben. Und von daher würde ich an dieser Stelle jetzt nicht von einer Polizeipanne sprechen, wie wir das in diesem Fall im frühen Stadium der Ermittlungen ja haufenweise erlebt haben.
Arne, kannst du uns kurz skizzieren, wie es weitergeht?
Also weiter wird es so gehen, dass jetzt diese Dinge, die bei diesem Mann beschlagnahmt worden sind heute, wir wissen, dass die Polizei da jede Menge Zeug rausgetragen hat aus seiner Parzelle, also aus der Behausung auf dem Campingplatz, und seine Wohnung, an der er gemeldet ist, die wurde auch durchsucht gestern. Also diese ganzen Dinge werden jetzt erstmal ausgewertet und dann kommt es letztlich darauf an, ob es noch weitere Indizien gibt, die den Vorwurf erhärten. Sollte das nicht der Fall sein, dann wird es die Frage sein, wie glaubwürdig sind die Aussagen des Mädchens. Wenn die sehr konkret und glaubwürdig sind, könnte ich mir vorstellen, dass die Staatsanwaltschaft in dem Fall bei der Gemengelage auch eine Anklage erhebt, nur aufgrund einer Aussage eines Mädchens.
Im Missbrauchsfall von Lüchte gibt es einen neuen Beschuldigten, mit dem der Hauptangeklagte wohl gut befreundet gewesen sein soll. Sie teilten sich eine Parzelle und gegen ihn wird wegen schwerem Missbrauch sexuellen auch ermittelt. Die Hintergründe zu den Ermittlungen hatte Arne Helfer uns aus dem WDR-Recherchepool.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Zukunft, sie ist super schnell und die Zukunft ist 5G. In dieser Woche wurden die 5G-Frequenzen versteigert. Der neue Mobilfunkstandard soll also bald das mobile Internet traumhaft schnell machen. Im Moment heißt der schnellste Mobilfunkstandard noch LTE bzw. 4G. Aber tatsächlich ist die Mehrheit der Handys und Smartphones noch gemächlicher unterwegs. Eine Schippe drunter, nämlich bloß im 3G-Netz. Und da könnte man bald Probleme bekommen, weil die Netzbetreiber die 3G-Masten nämlich schon seit längerem immer weiter abbauen und möglicherweise innerhalb der nächsten 2 Jahre ganz abschalten. Verena aus unserem Team hat sich's für uns genauer angeschaut. Wieso wird denn das jetzt überhaupt abgeschaltet?
Also im Zuge des LTE- und 5G-Netzausbaus werden wohl die 3G-Antennen an den Funkmasten in der Regel ersetzt durch die neuen Antennen. Einfach gesprochen, die Leute schrauben die olle 3G-Antenne ab und setzen dafür eine neue 5G- oder LTE-Antenne dran. Und die Betreiber haben offenbar kein Interesse daran, das 3G-Netz zusätzlich weiter beizubehalten.
Wie viele Leute betrifft das?
Die Bundesnetzagentur, mit der ich heute telefoniert habe, sagt, dass von 107 Millionen SIM-Karten, die in Deutschland genutzt werden, 57 Millionen nur 3G können und nicht LTE, also etwas mehr als die Hälfte. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass weniger als die Hälfte der Handynutzer LTE hat und die anderen eben kein LTE, wie heute zum Teil auch gemeldet wurde. Denn es gibt ja mehr SIM-Karten als Einwohner in Deutschland, ne? 80 Millionen Einwohner und 107 Millionen SIM-Karten. Mhm. Dementsprechend haben manche Leute auch 2 oder mehr Karten und vielleicht dann eben eine mit LTE und eine ohne.
Wie ist das bei dir? Bist du auch schon im LTE unterwegs?
Ein bisschen oldschool. Ja. Ich habe immer noch einen Prepaid-Vertrag mit 3G. Ich habe ehrlich gesagt damals auch gar nicht darauf geachtet. Mhm. Ich bin damit aber auch nicht allein. Das liegt auch daran, dass manche Leute immer noch ältere Handys haben, die gar kein LTE können, wobei das relativ wenige wahrscheinlich sind. Wahrscheinlich liegt es aber vor allem daran, dass die 3 großen Netzbetreiber Telekom, Vodafone und Telefonica, die Netze ja auch ausbauen, dass die LTE-Tarife hauptsächlich in ihren eigenen Verträgen anbieten, also das schnelle Internet, das schnelle mobile Internet. Und die günstigen Tochterfirmen oder auch andere Anbieter, die darauf zugreifen können aufs Netz, die bekommen oftmals diese Option LTE gar nicht oder nur gegen gewaltigen Aufpreis. Denn klar, schnelleres Netz lassen sich die Betreiber gerne nochmal bezahlen.
Okay, jetzt ist aber so, dass die Netzbetreiber davon sprechen, dass man 3G ja in 2-3 Jahren ganz abbauen will. Was heißt es für diejenigen, die da noch mobil mit unterwegs sind?
Also das sind wirklich keine guten Nachrichten, denn das heißt, dass du nur noch auf das ganz alte, langsame 2G-Netz sozusagen Zugriff hast. Das heißt dann, du kannst zwar noch telefonieren und SMS schicken, denn die Telefonqualität ist wohl relativ gut darüber, deswegen wird es auch nicht abgeschaltet. Aber beim Surfen bist du dann wirklich eher so Jahrtausendwende, ne? Funklöcher, kein Netz oder ultra langsam. Und das ist natürlich schon eine Verschlechterung des Angebots, wenn du vorher 3G hattest und dann nachher nur noch 2G. Mhm. Das ist jetzt gerade schon in ländlichen Regionen tatsächlich zu spüren, denn dort ist die Verbreitung von 3G schon jetzt nicht mehr flächendeckend. Das sagt jedenfalls der Netztest 2018 der Computerzeitschrift Computerbild.
Heißt aber, mit einem 3G-Vertrag habe ich spätestens Ende nächsten Jahres ein Problem.
Ja, das könnte so sein. Der Grünen-Politiker Oliver Krischer sagt zum Beispiel dem Spiegel, dass er fürchtet, dass immer mehr Menschen aus der Versorgung mit mobilem Internet rausfallen, da sie keine LTE-Verträge haben. Und er fordert, dass das 3G-Netz in den nächsten 2 Jahren auf jeden Fall nicht weiter zurückgebaut wird. Die Telekom hat mir heute gesagt, dass noch keine Entscheidung gefallen sei, wann sie 3G abschalten wollen. Man könnte sagen, es wird auf jeden Fall spannend, wie sich die Mobilfunkanbieter verhalten werden in der ganzen Geschichte. Zum Teil, habe ich gehört, verschicken manche schon jetzt SMS an ihre Kunden und bieten ihnen einen kostenlosen Umstieg auf LTE an. Mhm. Das ist natürlich irgendwie sehr komfortabel. Aber wenn jetzt die Anbieter nicht von selber auf dich zukommen, musst du tatsächlich selbst aktiv werden und gucken, welche LTE-Angebote es gibt, wenn du nicht versauern willst.
Mhm. 5G-Netz wird auf jeden Fall immer heißer, aber mit dem Netzausbau geht auch einher, dass das alte 3G-Netz immer mehr zurückgebaut wird. Und das heißt natürlich für viele Mobilfunknutzer, dass sie lahm unterwegs sein werden, wenn sie nicht sich drum kümmern, um einen neuen Vertrag. Noch mehr dazu zu diesem Thema könnt ihr nachhören bei uns auf der Seite 5G-Netz startet, ein bisschen wie es denn startet. Hielscher oder Hase auf unserer Startseite gerade großes Thema, da nochmal das in aller Breite. Deutschlandfunk Nova ist hier, unsere Seite nennt sich deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova Update.
Chaos und Anarchie herrschen in großen Teilen Libyens. Seit Monaten läuft dort ein blutiger Machtkampf. Im April hatte der einflussreiche General Haftar eine Offensive auf Tripolis angeordnet. Zahlreiche Länder mischen sich in diesen Konflikt ein. Da sind regionale Milizen dabei, Banden, Extremisten, die Terrormiliz Islamischer Staat. Die nutzen das alle aus. In weiten Teilen des Landes herrscht Krieg. Diese Woche Mittwoch gab es einen Angriff auf ein Migrantenlager in Tatschura bei Tripolis. Mindestens 53 Menschen sind dabei ums Leben gekommen, berichtet zumindest UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Als ob das nicht grausam genug ist, allein diese Tatsache, dass es das gegeben hat. Offenbar wurden die Migranten in diesem Lager wohl gezwungen, Waffen zu säubern und zu reinigen in einer Waffenkammer. Das berichten heute zwei Überlebende der Nachrichtenagentur AP. Über die aktuelle Situation nach dem Angriff in Libyen habe ich mit unserem Korrespondenten für diese Region gesprochen, mit Björn Blaschke. Ich wollte von ihm wissen, ob man mittlerweile weiß, wer hinter dem Angriff steckt.
Na, man weiß, dass es gegenseitige Vorwürfe gibt. Die einen, das sind die Leute von Haftar, Khalifa Haftar. Das ist der Warlord, der Kriegsherr, Kriegsfürst, Milizenführer, der den Osten Libyens beherrscht und der zu einem Angriff geblasen hat vor 3 Monaten auf die Hauptstadt Tripolis, die er ganz klar einnehmen will, um selber an die Macht zu kommen. Da gibt es, glaube ich, keinen Zweifel. Der wirft jedenfalls der Einheitsregierung vor. Die Einheitsregierung, das ist die, die anerkannt wird von den Vereinten Nationen, von der Bundesregierung und. Er wirft dieser Einheitsregierung vor, dass die zurückgefeuert habe auf ein angreifendes Flugzeug von ihm. Und dabei sei ein Geschoss letztlich fehlgeleitet gewesen und in dem Lager eingeschlagen. Das ist das, was er sagt. Die Einheitsregierung sagt wiederum, da hat es einen gezielten Angriff gegeben auf dieses Lager. Das ist ein Internierungscamp letztlich, muss man so sagen. So bezeichnen es die Vereinten Nationen jedenfalls. Da, wo Migranten, die aus Subsahara-Afrika nach Libyen gekommen sind, die aufgegriffen wurden, eben interniert werden. Und dabei hat es dann bei diesem Zwischenfall diese vielen Toten gegeben. Was da tatsächlich passiert ist, das will eben Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, auch erst aufklären lassen. Also da gibt es keine offizielle Darstellung bisher.
Was ist das generell für ein Lager gewesen, in dem wohl Migranten zum Putzen von Waffen gezwungen wurden?
Was dahinter steckt, hinter dem Vorwurf, weiß man natürlich wiederum nicht. Es gibt verschiedene Lager in Tripolis und um Tripolis herum, wie auch in anderen Teilen Libyens, wo Migranten eingepfercht werden, eingesperrt sind, wie ich gerade schon angedeutet habe. Und diese Camps sind wiederum zum überwiegenden Teil unter der Kontrolle von Milizen. Also man muss sich immer wieder klar machen, es gibt in Libyen keine funktionierende Armee beispielsweise, sondern was es gibt, sind verschiedene Milizen, hunderte von Milizen im ganzen Land, und die kontrollieren einzelne Stadtteile, Ortschaften, Dörfer, Stadtteile von Tripolis. Und in einem dieser Vororte von Tripolis, Tadjoura eben, ist dieses Camp. Und die Frage ist jetzt, und das ist der Vorwurf, dass in diesem Camp, in diesem Migranten-Auffanglager, Einfercht-Camp, dass da Waffen gehortet worden seien, die eben die Gefangenen Tag und Nacht haben reinigen müssen. Und in dem Zusammenhang sagt man wiederum General Haftar, der als Warlord diese Angriffe auch zu verantworten hat, die da auf Tripolis geflogen werden, dass das gezielt so gemacht worden sei, dass eben die Milizen auf dem Boden die Migranten als menschliche Schutzschilde genutzt hätten.
Jetzt hast du uns schon, jetzt hast du uns schon erklärt, dass die UNO also weiter ermitteln will. Es hat zu diesem Angriff schon eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats gegeben, aber dieser hat sich nicht auf eine Verurteilung des Luftangriffs geeinigt. Was war da los?
Also was wir gehört haben aus den Vereinten Nationen heraus, aus New York, ist, dass die Amerikaner gesagt haben, also der Vertreter bei den Vereinten Nationen der USA für die USA in New York, dass der nicht die Genehmigung bekommen habe vom Präsidenten und er deshalb schlicht und ergreifend nicht habe unterschreiben können. Was da tatsächlich hintersteckt, wissen wir natürlich nicht.
Was kann man generell momentan zur Lage von geflüchteten Menschen in Libyen sagen?
Naja, es sind wilden Schätzungen zu urteilen, eine gute Million Menschen im Land, in Libyen. Zu einem großen Teil werden die zu Zwangsarbeit gebracht im Süden des Landes. Und diese Migranten, diese Flüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge, wie auch immer man zu diesen Leuten sagt, diese Menschen jedenfalls, haben immer noch die Hoffnung, dass sie irgendwann ans Mittelmeer kommen, um dann eben übers Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Die, die aufgefangen werden, die landen dann eben zu einem großen Teil in diesen Internierungslagern, werden eingesperrt und dann versucht man wiederum mit Hilfe der Vereinten Nationen die Leute zu repatriieren, was so viel heißt, wie wenn sie einen Nigerianer da haben in dem Internierungslager, dann wird versucht mit Hilfe einer nigerianischen Botschaft in Libyen oder aber in Tunesien beispielsweise, diese Person wieder ins Heimatland zu bringen. Mhm. Viele von denen, wie ich gerade schon gesagt habe, werden mehr oder weniger für Zwangsarbeit eingesetzt. Das heißt, sie müssen beim illegalen Goldabbau mitmachen beispielsweise. Sie arbeiten zum Teil auf irgendwelchen Feldern, müssen Feldbau mit betreiben. Da gibt es sogenannte Menschenfarmen, so spricht man von diesen Häusern, die in Libyen sind, wo die Leute eben ja de facto versklavt werden.
Der Angriff auf ein Migrantenlager nahe Tripolis diese Woche Mittwoch war einer der folgenschwersten Angriffe im aktuellen Konflikt in Libyen. Der UNO-Sicherheitsrat hat sich noch nicht zu einer Erklärung auf diesen Vorfall geeinigt. Er hat ihn verurteilt, ja, aber eine abschließende Erklärung gibt es dazu noch nicht. Es wird weiter untersucht, ob es sich möglicherweise um ein Kriegsverbrechen handelt oder nicht. Erklärt hat uns das unser Korrespondent für diese Region, Björn Blaschke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Nase, so nennen die Niederländer den wohl berühmtesten Kriminellen ihres Landes, Willem Holleder. Aufmerksam auf ihn ist man geworden, weil er in den 80ern den damaligen Heineken-Chef entführt hat. 3 Wochen hielten er und seine Komplizen ihn fest, auf einer dünnen Matratze, die Handgelenke an die Wand gekettet. Die Kriminellen erpressen rund 60 Millionen Euro. Holleder stieg danach zum Boss der niederländischen Unterwelt auf. 9 Jahre saß er in Haft wegen der Entführung damals und 2012 kam er frei. Heute wurde er nun zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er
5 Morde und einen Totschlag in Auftrag gegeben haben soll. Die wichtigste Zeugin in dem Prozess war Willem Holeders Schwester Astrid. Sie hat gegen ihn ausgesagt, eine Schwester gegen ihren Bruder also. Der Journalist Jean-Pierre Ziegler von Spiegel Online hat Astrid Holeder immer wieder getroffen. Ich wollte deshalb von ihm wissen, wie sie heute auf dieses Urteil reagiert hat.
Also ich muss sagen, sie klang am Telefon ehrlich gesagt ziemlich traurig und auch sehr müde und abgekämpft. Man hörte schon, dass diese vergangenen Jahre sehr anstrengend waren für sie. Aber sie hat mir am Telefon gesagt, dass sie große Erleichterung spürt. Sie hat mir aber auch gesagt, dass es kein Sieg für sie ist, dass er jetzt lebenslang bekommen hat, weil Willem Holleder ist ja immer noch ihr Bruder. Mhm. Und man hat im Gespräch auch gehört, dass sie den Tränen nahe war. Also sie war schon sehr ergriffen, aber sie war froh, ich glaube, das hat sich dann doch wie ein Sieg für sie angefühlt, sie war froh, dass der Richter ihr Glauben geschenkt hat, ihr und ihrer Schwester, die ja gegen ihn ausgesagt haben.
Das müssen wir nochmal konkreter kriegen, diese Rolle der Schwester. Also die beiden haben gegen ihn ausgesagt, wenn ich es richtig gelesen habe, dann hat sich die Schwester Astrid wohl damals, als er freigekommen ist, ich glaube 2012, nach Erpressung war er eingesetzt, hat sie ihn abgeholt und hat sich dann aber entschieden, mit der Polizei zusammenzuarbeiten und sogar Tonbandaufnahmen bereitzustellen und ihn zu verpfeifen, ne?
So ist es. Also sie hat halt nach seiner Freilassung 2012 gemerkt, ihr Bruder wird sich nie ändern. Also der wird immer so weitermachen. Und er hat ja nicht nur andere Gangster bedroht, sondern auch Familienmitglieder. Mhm. Also er hat zum Beispiel seinen eigenen Neffen bedroht. Und Astrid hat das alles mitbekommen und sie hat dann gesagt, so 2012, 2013, es ist genug, ich muss was gegen ihn tun, sonst hört das Töten nicht auf.
Das ist ja nicht ganz ungefährlich, wenn man sich gegen so einen kriminellen Bruder dann auflehnt. Du hast sie im letzten Jahr getroffen. Was hat sie dir erzählt über ihren Alltag?
Also ich hatte das Gefühl, dass sie doch relativ einsam ist. Also sie führte das Leben einer untergetauchten Frau. Ne? Sie hatte keine feste Wohnung, sie wechselte zwischen Wohnungen hin und her. Sie hatte 5 Autos, 2 davon waren kugelsicher. Bei unserem Gespräch hatte sie 3 Handys dabei, die nicht auf ihren Namen liefen. Sie hat eine Tochter und die hat auch Kinder, also ihre Enkel. Die konnte sie alle nur sehr selten sehen, weil sie eben fürchtete, ihr Bruder wird sie umbringen lassen. Ne? Also sie fürchtete, dass ihr Bruder ihren Mord veranlasst hat. Ne? Also das hat er wohl einem Mithäftling gesagt und seitdem fürchtete sie sich um ihr Leben. Das war sozusagen die Revanche für diesen Verrat, den sie begangen hat. Und dieser Verdacht hat sich nachher nicht erhärtet, deswegen war der nicht Teil der Anklage. Aber sie lebt eben mit dieser Angst. Sie hat sich gegen ihren Bruder gerichtet, der immerhin einer der gefährlichsten Kriminelle der Niederlande ist. Mhm. Ne? Und das hat man eben gemerkt an ihrem ganzen Verhalten. Ne? Sie sagte, dass sie nur eine Stunde am Tag rausgeht. Die meiste Zeit sei sie drin. Sie fährt ganz gerne in Einkaufszentren, weil da kann sie unterirdisch parken. Da sind Kameras, da kann man nicht erschossen werden. All solche Dinge hat sie mir erzählt.
Was würdest du sagen, welches Kalkül hat trotzdem diese Frau? Weil sie hat sich ja dann insgeheim entschieden, alles aufzuzeichnen. Sie hat insgeheim sich ja auch noch mit ihrem Bruder getroffen. Also sie muss ja so mehr oder weniger 2 Seiten gehabt haben.
Das war auch meine Wahrnehmung. Also ich muss sagen, sie wirkte auf mich sehr professionell in ihrem Leid. Ne? In dem Interview hat sie an manchen Stellen geweint, als es um ihren Bruder ging oder um ihre Familie, die sie so selten sieht. Und das habe ich ihr auch abgenommen. Aber das war wirklich 2 Minuten später war sie wieder wie ausgewechselt. Ne? Sie sagt jetzt zwar immer, dass sie sehr, sehr viel Angst hat, aber sie wirkte auf mich relativ furchtlos, sehr professionell. Und man muss auch wissen, sie ist ja selbst Anwältin für Strafrecht. Ne? Mhm. Also sie ist, war Verteidigerin, hat selbst schon Kriminelle verteidigt. Und wusste deswegen, glaube ich, ziemlich genau, was sie tut.
Glaubst du, dass jetzt dieser Fall mehr oder weniger beendet ist oder dass vielleicht ein bisschen mehr Ruhe jetzt reinkommt in ihr Leben oder beziehungsweise auch in den Niederlanden dadurch, dass Willem Holleder jetzt verurteilt ist?
Also sie sagte mir am Telefon, dass sie das nicht glaubt. Also zum einen ist es so, das hat sie gesagt, hat er schon angekündigt, gegen dieses Urteil vorzugehen, Berufung einzulegen. Sie sagte, wir sehen uns wieder vor Gericht, das ist noch nicht vorbei. Und zum anderen sagt sie, hat er jetzt erst recht, einen Grund sauer auf sie zu sein, jetzt wo er wirklich verurteilt wurde. Und deswegen ist für sie diese Bedrohung, die ihr Bruder ausmacht, nämlich dass er ihren Mord veranlasst, wovon sie ja überzeugt ist, dass er das irgendwann tun wird, die ist für sie noch nicht weg. Sie ist mit dem Urteil längst nicht Geschichte.
Willem Holeder, einer der bekanntesten Kriminellen, der Niederlande ist heute zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden, auch wegen der Aussagen seiner Schwester Astrid. Der Journalist Jean-Pierre Ziegler vom Spiegel hat die Schwester getroffen. Seine Artikel heißen zum Beispiel: Mein Bruder hat Blutdurst, sehr zum Empfehlen. Lest es euch durch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.